Ich lese den Predigttext aus Johannes 21 ab Vers 1. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand dann Jesus am Ufer und die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz gar nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Feuer, auf dem Fische brieten, und auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten es. Es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fischer. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. In der Bibel gibt es viele Zahlen und viele Zahlen haben ja auch eine Symbolik. In dieser Geschichte haben wir es auch mit Zahlen zu tun. Und ich möchte euch gerne mal mitnehmen, ob diese Zahlen, die wir in dieser Geschichte finden, auch eine Symbolik haben für uns, was sie uns sagen. Wir sind ja nach der Kampagne Ostern neu erleben, genauso wie die Jünger auch. Ostern ist vorbei. Die Auferstehung ist gewesen und hier steht zum Schluss, es ist das dritte Mal, dass Jesus sich jetzt ihnen noch einmal zeigt. Ein Rest ist übrig geblieben von diesen Jüngern, von der Truppe, die ihn so lang begleitet hat. Und die werden auch zahlenmäßig, namensmäßig aufgelistet. Es sind sieben. Sieben Jünger sind übrig, die sich hier am See Tiberias zusammenfinden. Der Rest dieser Bewegung, der übrig geblieben ist. Sieben Menschen von der Bewegung um Jesus. Aber immerhin, ein Rest ist noch da von den anderen. Und diese bleiben auch zusammen offensichtlich. Sie verbindet immer noch etwas. Und diese Zahl könnte für uns ja auch symbolisch für uns als Gemeinden gelten, diese sieben. Uns geht es doch ähnlich. Wir kommen zusammen, wir beten, feiern die kirchlichen Feste, aber es ist eine kleine Gemeinschaft. Ob diese sieben noch viel in ihrer Umwelt geändert und Veränderung herbeigeführt haben, ob sie noch Einfluss hatten, ob noch irgendwer auf sie gehört hat, sie angesehen hat, interessiert war an ihnen. Aber sie haben natürlich ihre Stärken, diese sieben. Da ist zum einen die Treue zur Sache. Sie bleiben zusammen, sie wenden sich nicht gleich ab, sie bleiben dabei. Sie sind treu, tapfer, könnte man auch sagen. Tapfer bleiben sie bei der Sache, vielleicht manchmal etwas resigniert, vielleicht manchmal fragend, aber sie sind zusammen und treu. Aber sind sie auch noch anziehend, so wie sie es vorher erlebt haben mit Jesus, dass viele kamen, um ihn zu hören? Schaffen sie es auch? Kurz vorher waren die Behörden noch in Panik wegen dieser Truppe um Jesus und haben sie verfolgt. Aber dieser Rest hier hat jetzt nichts mehr zu befürchten. Der scheint ungefährlich zu sein, keiner ordentlichen Verfolgung mehr wert. Aber sie bleiben zusammen, sind treu bei der Sache. Das hält sie zusammen, diese sieben. Das Zweite, was positiv an ihnen ist, ist, dass sie die Erinnerung haben. Und das ist ja auch wichtig. Auch wir haben Erinnerungen. Erinnerungen an die Jesusgeschichten, aber auch Erinnerungen an das Christentum, an die Kirchenväter, an die Reformation, an die wir uns erinnern können, an Martin Luther, an Erweckung, die es gegeben hat, an Johann Gerhard Onken, an den wir und seine Lebensgeschichte wir uns anschauen können, an die Geschichte der Mühlener Gemeinde, an die man sich erinnern kann und natürlich all das, was ihr selbst miterlebt habt. Eine Fülle von Erinnerungen, ein ganz großer Aktivposten. Und das haben diese sieben auch, diese sieben Jünger, genau wie wir. Erinnerungen. Auch das hält zusammen, was man gemeinsam erlebt und woran man sich erinnern kann, sich gemeinsam wieder darauf hinweisen kann. Alles das ist zur Treue zur Sache und die Erinnerung. Zwei ganz wichtige Dinge. Das ist auch alles gut und wichtig und auch etwas Beständiges. Erinnerung ist gut und wichtig. Aber wenn diese sieben nur das haben, nur Treue und nur die Erinnerung, wenn sie davon leben müssten, dann wird es doch recht schwierig. Und das scheint mir diese Geschichte auch zu sagen, die uns Johannes hier mitteilt. Sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Lebt Jesus vielleicht für sie nur noch im Gestern? Haben sie ihn vielleicht doch irgendwie aufgegeben? Diese Nacht, in der sie nichts fangen? Diese Nacht, in der man keinen Menschen in Verbindung mit dem lebendigen Gott bringt? Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus ein paar Kapitel vorher. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie soll so eine Truppe von sieben Menschen anziehen, die diese Erinnerungen gar nicht teilen, die diese Erinnerungen nicht gemacht haben? Junge Menschen, Menschen, die Jesus nicht persönlich kennengelernt haben, die nicht von ihm gehört haben. Wie sollen sie ihnen das vermitteln? Diese Erinnerung, die sie selber haben, von der sie leben, an andere weiterzugeben. Und plötzlich fingen sie nichts in dieser Nacht. Sie haben ein großes Erbe, aber daraus wird im Moment noch nichts. Und dann kommt die Wende in dieser, finde ich, so geheimnisvollen und spannenden Geschichte. Und diese Wende beginnt, ohne dass diese sieben überhaupt etwas dafür tun. Die bleiben als Fischer bei ihrer Arbeit, werfen das Netz, wie sie es gewohnt sind, immer auf derselben Seite aus, merken, es kommt nichts und tun es trotzdem wieder. Sie ändern erstmal gar nichts. Vielleicht sitzen sie frustriert im Boot, jedes Mal das leere Netz vor Augen. Und dann steht da auf einmal der lebendige Jesus am Strand. Es wandelt sich jetzt etwas. Jetzt kommt Bewegung, Schritt für Schritt in diese Situation. Sie bekommen wieder Kontakt zu dem Jesus im Hier und Jetzt. Jesus, der nicht nur gelebt hat, sondern der jetzt lebt. Mit dem Jesus, mit dem sie nicht nur eine Geschichte hatten, sondern mit dem sie eine haben und die auch weiterläuft. Und das war nichts, was sie hingekriegt oder gemacht hätten. Es steht nichts davon, dass sie intensiv gebetet hätten, es möge doch anders werden. Keine Wirkung ihres großen Glaubens, auch das wird nicht erwähnt. Nicht sie machen Jesus lebendig, sondern Jesus macht die sieben Jünger lebendig. Seine Initiative. Und daraufhin lassen sich die sieben auf diese Initiative, auf diesen Anfang, den Jesus macht, ein. Sie lassen sich darauf ein und beginnen, ihre eingefahrenen Gleise zu verlassen. Sie werfen das Netz immer an derselben Stelle aus. Aber in der Begegnung mit dem Lebendigen, mit dieser Gestalt am Ufer, werden sie plötzlich mutig. Oder haben sie vielleicht gedacht, wir sind die Experten. Was hat er uns denn zu sagen? Wir sind die Fischer. Wer ist das überhaupt? Sie haben ihn ja gar nicht erst erkannt. Die entscheidende Initiative kommt von Jesus. Aber dann lassen sie sich darauf ein. Damit ist natürlich die Erinnerung, die Gedanken und das, was sie erlebt haben, nicht weggeschoben und unwichtig. Nein, gerade in dieser Situation, wo Jesus dasteht, ist es ja so wichtig, dass sie die Erinnerung haben, denn sonst würden sie ihn ja gar nicht erkennen. Petrus wurde von den Netzen weg in die Nachfolge gerufen. Jesus teilte mit seinen Jüngern Brot und Fisch. Hier macht er es wieder. Er ergibt sich zu erkennen in dem, was sie mit ihm erlebt haben. Das alles erwacht, diese Erinnerungen werden neu entfacht und neu erwacht an diesem Tag am See und hilft ihnen, dass sie Jesus überhaupt erkennen können, sodass plötzlich der eine sagen kann, es ist der Herr, jetzt habe ich ihn erkannt, daran kann man ihn erkennen, und Petrus stürzt sich ins Wasser. Jesus im Heute, im Hier und Jetzt. Das ist das Entscheidende ja auch nach Ostern. Nicht nur damals ist was passiert, sondern das geht ja bis zu uns, in unsere Gegenwart, in unseren Alltag hoffentlich. Wenn wir heute hier im Mai 2023 es mit dem lebendigen Herrn zu tun haben und nicht nur mit einem Jesus von gestern, nicht nur mit einem Erinnerungsbild, das wir haben, sondern aktuelle, heutige, jetzige Erfahrungen mit ihm machen, dann macht auch nach Ostern noch einen Unterschied für uns. Dann machen wir als Christen, als Gemeinden einen Unterschied für die Welt, wenn wir die Begegnung mit diesem Lebendigen haben. Aber was, wenn man sich abmüht, die ganze Nacht nichts fängt wie die sieben? Ich glaube, dann lohnt sich ein Blick in diese Richtung. Vielleicht nicht zuerst in die Richtung neuer Methoden, attraktiver Formen, sondern die Frage, ob wir es mit dem lebendigen Jesus zu tun haben. Ob man ihn erlebt, an uns, an mir, als Gemeinde, aber auch als Einzelne. Oder ob wir uns gemeinsam nur an ihn erinnern. Beim Abendmahl sagen wir das. Das tut zu meiner Erinnerung, sagt Jesus. Aber es soll ja nicht nur in der Erinnerung bleiben, sondern die Erinnerung soll ja wach machen, seinen Geist und seine Gegenwart neu bestätigen. Denn die ist durch nichts zu ersetzen. Und was ist attraktiver und faszinierender als eine Gemeinde, in der man den lebendigen Jesus treffen kann, wo man merkt, da ist er zu finden, da ist etwas anders, da ist es zu spüren. Da sind Menschen, die motiviert sind, weil sie diesen Kontakt haben, diese Beziehung haben. Aber dabei helfen keine Methoden, attraktive Formen. Das ist ein nächster Schritt. Sondern der erste Schritt ist ja die Begegnung, die Beziehung mit ihm. Das macht den Unterschied. Sieben, die erste Zahl. Eine Gemeinde, die nur aus Erinnerungen lebt, oder eine Gemeinde, die Ostern neu erlebt hat und sich auf den Lebendigen eingelassen hat bis heute. Die zweite Zahl. 153 Fische. Fische fangen. Das ist das, worum es hier geht. Es geht dabei aber nicht nur um Essen und Arbeit. Ein Fischzug steht am Anfang. Von nun an wirst du Menschen fischen, sagt Jesus zu Petrus. Ein Bild dafür, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, sie für ihn zu gewinnen. Da ging Simon Petrus, zog das Netz an Land und es war voller Fische, 153. Und trotzdem zerriss es nicht. Eigentlich sehr ungewöhnlich, diese Zahl, 153. Viele werden es sein. Aber warum diese krumme Zahl? Warum nicht 120, 200 oder 500? Warum so eine krumme Zahl? Das ist auch das einzige Mal, dass sie überhaupt in der Bibel vorkommt, in einem Kontext. Also auch da keine Möglichkeit, Parallelen zu finden. Deswegen gibt es auch wahrscheinlich so viele Versuche, diese Zahl zu deuten, der 153. Viele, ja, weniger überzeugend, bis auf eine, die eigentlich auch die älteste ist, aus dem 4. Jahrhundert. Hieronymus, ein antiker Gelehrter, hatte beschrieben, dass die Menschen zu der Zeit wahrscheinlich genau 153 Fischarten kannten, die eben bekannt waren zu der Zeit. Das würde dann bedeuten, dass in diesem Netz, das sie gefangen hatten, diesen Fang, den sie gemacht hatten, von jedem Volk, von allen möglichen Berufen, von allen möglichen sozialen Ebenen, von denen, die viel und denen, die wenig haben, von den Gebildeten und sogenannten Bildungsfernen, die die Hilfe brauchen und die helfen können, Starke und Schwache, von allen ist etwas in diesem Netz gelandet. Geordnetes Leben oder chaotisch, brave oder kriminelle, gesunde oder kranke, in welcher Richtung auch orientiert, alle sind mit drin im Netz. Keine Gruppe soll fehlen. Das ist der Gemeinde der Jünger von Anfang an gesagt. Alle Menschen möchte der Herr zu euch in euer Netzwerk führen und alle sollen euch willkommen sein. Damit sagt Jesus auch, wer Christ ist, wer schon zu mir gehört, der soll nicht sortieren, der soll nicht anfangen, das Netz aufzumachen und die auszusortieren, die nicht passen, nach Sympathie oder Antipathie, sondern sich zu jedem Menschen positiv einstellen. Nicht nur 5, 6, sondern 153 Sorten. Eine Entscheidung, die man treffen kann. Alle möglichen Arten von Menschen sollen dazugehören. Klingt toll. Für mich klingt das aber auch nach vielen Problemen. Mit einer Sorte Mensch ist es ja einfach umzugehen. Vielleicht auch mit 2, 3, 4. Aber 153 verschiedene Sorten, verschiedene Persönlichkeiten oder verschiedene Richtungen. Da hatten ja schon die 7 Jünger die Probleme mit. Wie sehr sie auch zogen, es muss sehr schwierig gewesen sein, dieses Netz an Land zu ziehen. Und es waren so viele Fische, dass sie gar nicht ins Boot gepasst haben. Und das war eine Gefahr eben, dass sie sich vermutlich auch Sorgen gemacht hatten darum, wie können wir so viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Fische in unserem Netz, unserem Netzwerk, in unseren Räumen, Strukturen, mit ihrer Art, mit ihrer Musik, mit dem Musikgeschmack, wie kann das alles zusammenpassen? Wird das Netz nicht reißen? Wird es das aushalten, dieses Netz? Jesus sagt, nein, macht euch keine Sorgen, vielleicht müsst ihr improvisieren, aber das Netz wird nicht reißen. Wird das Netz das aushalten? Ja, es wird es aushalten. Wenn es flexibel ist, ist es auch haltbar genug. Man kann es schaffen, so viel Unterschiedlichkeit in einem Netz zusammenzuhalten und die Einheit dabei zu gewähren, dass das Netz nicht reißt. 153 Fische. Und die letzte Zahl, zu der kommen wir gleich. Es geht also darum, in der Begegnung mit Jesus immer wieder neue Schritte zu machen. Aufmerksam nach ihm Ausschau zu halten, wie es die Jünger getan haben. Also mit ihm zu rechnen, dass er da ist, dass er jetzt hier ist. Als wenn er da sitzen würde oder dort oder hier vorne stehen würde, wie jeder andere auch. Und uns ihn gut angucken, die Erinnerung pflegen, damit wir ihn auch erkennen, wenn er da ist und uns anspricht. Damit wir merken, wenn er heute zu uns spricht, das ist der Herr. Ich habe ihn erkannt. Den Jüngern ist das passiert, nach dieser frustrierenden Serie von Misserfolgen, wo sie wahrscheinlich nicht gerade gefestigt im Glauben waren. Plötzlich treffen sie ihn am alltäglichsten Ort, am Arbeitsplatz. Und sie werden aufmerksam sein, besser gesagt, werden aufmerksam gemacht und diese eigenartige Gestalt am Ufer erkennen können, aufgrund der Erinnerung. Aufmerksam, dass es uns nicht entgeht, wenn Jesus uns anspricht. Das Zweite ist, was man auch braucht, Mut. Oder auch die Offenheit für anderes. Jesus sagt ihnen, macht es doch mal anders. Ihr macht es immer gleich. Wirft das Netz auf der anderen Seite aus. Dann werdet ihr damit auch die erreichen, die ihr vorher nicht erreicht habt. Vorher war kein Fisch im Netz. Am Karfreitag haben wir hier die Möglichkeit gehabt, die Passion 21 zu sehen. Und ich weiß, dass sie sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Es ist nicht, geht ja nicht darum, dass es allen gefallen muss. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir denken über Dinge erstmal danach, ob sie uns gefallen. So wie die Jünger es immer auf derselben Seite gemacht haben. Und Jesus sagt, macht es doch mal anders, denn es soll doch denen zugutekommen, die mich noch nicht kennen, die ihr beauftragt seid zu erreichen. Und vielleicht dann auch das ein oder andere Mal das mit in den Blick zu nehmen. Auch wenn es mir nichts sagt oder nicht gefällt oder ich damit nichts anfangen kann, gibt es vielleicht Menschen, für die das genau das Richtige wäre, um mit Jesus in Kontakt zu kommen, um ihn zu erleben, auf ihn aufmerksam zu werden, offen zu sein, manchmal vielleicht auch was zu riskieren, etwas anders zu machen, das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen. Und das Dritte, die Offenheit für diese vielen Menschen, ob man das wirklich hat oder ich und ob das tatsächlich funktionieren kann, werden wir damit umgehen können, würde es funktionieren, wenn hier plötzlich 50, 153 Menschen mehr wären, die völlig spontan dazukommen? Würde das klappen? Würde uns das überfordern? Wenn wir Jesus und dem, was Johannes hier aufgeschrieben hat, glauben, dann müssen wir sagen, ja, das Netz würde das aushalten, das ist gar kein Problem. Die Frage ist nur, wie offen und wie mutig und aufmerksam wir dafür sind. Und zum Schluss noch eine kleine dritte Zahl. Die drei. Ganz am Ende schreibt Johannes, dies war schon das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern sich offenbarte. Jedes Mal anders macht Jesus es. Mit Jesus sind wir also nie fertig. Jesus kommt nicht so, wie wir es immer erwarten. Jesus macht es immer anders. Auch nach vielen Erfahrungen, die wir mit ihm machen, kann es plötzlich ganz unerwartet anders sein, dass er anders an die Tür klopft, plötzlich am Ufer steht und es ist wieder ganz anders. immer wieder neu, immer wieder anders. Flexibel zu bleiben, dass es uns dann auch leichter fällt, mit den verschiedenen Sorten umzugehen an Menschen und vielleicht auch noch ein paar mehr dazu zu gewinnen. Es war das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte. Das dritte, aber sicher nicht das letzte Mal. Nicht die letzte überraschende Erfahrung, die man mit ihm machen kann. Denn Johannes beendet sein Evangelium mit folgenden Worten. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man darüber schreiben müsste. Diese Geschichte ist also offen, geht weiter bis heute, auch über den Mai 2023 hinaus, wenn wir offen und mutig und aufmerksam sind für diesen Mann am Ufer, zu dem wir gleich eingeladen sind, im Abendmahl ihm zu begegnen, aber auch jeden Tag zu Hause, bei der Arbeit, an ungewöhnlichen Orten, immer wieder anders, immer wieder überraschend, uns von ihm ansprechen zu lassen. Amen.